Der große Vorteil ist ja, dass ich Informationen in Echtzeit habe. Beispiel Maschinenausfall. Es ist schön, wenn ich am Ende der Schicht weiß, dass ich die Teile nicht produziert habe, dann kann ich aber nichts mehr machen. Und genau da helfen mir Echtzeitdaten, dass ich schon vielleicht nicht mehr proaktiv, aber zumindest relativ zügig was dagegen unternehmen kann.
Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Herzlich willkommen zu Interaktiv, dem Podcast des Fraunhofer IPA. Auch heute habe ich wieder tolle Gäste im Studio. Mein erster Gast ist Roman Ungern Sternberg. Er arbeitet seit knapp 7 Jahren beim Fraunhofer IPA und ist Gruppenleiter Operational Excellence in der Abteilung Fabrikplanung und Produktionsmanagement. Roman startete im Bereich Wertstromdesign. In vielen Industrieprojekten musste er feststellen, dass Operational Excellence vor allem bedeutet, die guten Ideen auch umzusetzen. Genau mit der Frage, wie man solche Umsätze methodisch begleitet, beschäftigt sich die neu gegründete Gruppe Operational Excellence. Wenn Roman nicht gerade beruflich unterwegs ist, dann liebt er es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Mein zweiter Gast ist Christoph Leipold. Er arbeitet seit 5 Jahren beim Fraunhofer IPA und leitet gemeinsam mit Roman die besagte Gruppe. Christoph startete als Fabrikplaner und hatte sich in dieser Zeit viel mit agilen Projektmanagementmethoden auseinandergesetzt. Diese finden in der jetzigen Gruppe vielfach Anwendung, wenn es darum geht, das Kundenteam auf die Umsetzung der Konzepte vorzubereiten. In seiner Freizeit reist Christoph gern mit seinem Fotoapparat durch die Welt und liebt es, die lokale Küche auszuprobieren. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hallo Roman, hallo Christoph.
Hallo Fred, grüß dich. Hallo Fred.
Ja, Roman, Christoph, mit Blick auf eure Freizeitaktivitäten lässt sich eine gemeinsame Klammer finden. So erstens, ihr kommt viel rum, zweitens, ihr haltet den Augenblick fest und drittens, ihr probiert gern Dinge aus. Also ein bisschen tragt ihr das Abenteuergehen in euch. Hilft euch das auch im Berufsleben?
Ich würde sagen, Abenteurer und Forscher machen mehr oder weniger das Gleiche. Die begeben sich dahin, wo man nicht genau weiß, was passiert und finden da spannende Sachen. Also ich würde sagen, ja.
Genau, also gerade Projekte in Indien, China, Mexiko, da wird es dann auch schon mal spannend, da kann man das ganz gut ausleben und ganz viele neue Eindrücke sammeln. Also von daher auf jeden Fall, es macht Sinn und es bringt einen weiter.
Dann lasst uns mal auf Entdeckungsreise gehen. Wir haben nämlich heute, ich würde mal sagen, ein erklärungsbedürftiges Produkt oder eine Dienstleistung, denn der Titel dieser Folge lautet Transparency as a Service. Warum fängt Operational Excellence immer mit Transparenz an? Ja, vielleicht ein bisschen sperrig, aber wir werden den Knoten lösen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Fangen wir mal mit dem Wording an. Was genau versteht ihr unter Operational Excellence?
Also Operational Excellence sind ja erstmal zwei einzelne Worte, Operations und Excellence. Operations heißt für uns, dass wir uns mit den Sachen beschäftigen, die unmittelbar mit der Wertschöpfung zu tun haben. Also ganz einfach gesagt, all den Sachen, die in der Fabrikhalle stattfinden. Wenn man sich ein Beispiel überlegt, man will ins Restaurant gehen und was heißt Operations? Alles, was ich dazu brauche, damit ich nachher was zu essen bekomme. Das fängt an bei der Terminvereinbarung. Als Restaurant brauche ich all die Lagerbestände, all die Lebensmittel, am besten frisch. Dann muss ich es zubereiten und der Service spielt natürlich auch eine Rolle.
Genau, und der andere Begriff, Excellence, hat eigentlich zwei Aspekte für uns. Das eine ist Effektivität, also das Richtige zu tun. Und da liegt uns der Fokus für uns auf der Kundenzufriedenheit. Wenn wir beim Restaurantbeispiel bleiben, heißt das, wir servieren dem Gast das gewünschte Essen zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität und er ist danach satt und zufrieden. Und auf der anderen Seite haben wir Effizienz. Da geht es eigentlich um die Sachen, die der Kunde nicht sieht. Und zwar gerade das, was hinter der Tür passiert, was in der Küche passiert, wie wir das Essen zubereiten, wie viel Bestand wir haben, wie lange es auch dauert, bis der Kunde sein Essen bekommt. Da geht es mehr um das ganze Thema Wertschöpfung, womit verdienen wir eigentlich unser Geld. Und für den Kunden ist das alles ja so eine Blackbox und es ist dem auch gar nicht so wichtig, wie lange wir jetzt an den Nudeln gekocht haben, solange sie eben in guter Qualität auf den Tisch kommen und er danach satt und zufrieden das Restaurant verlassen kann.
Wir werden sicherlich noch das Restaurantbeispiel auf den Shopfloor bringen. Davon bin ich überzeugt im Laufe dieser Sendung. Warum beschäftigt sich eigentlich angewandte Forschung mit diesem Thema überhaupt?
die Welt verändert sich und so verändert sich auch die Frage, was heißt denn exzellente Leistung? Das klingt relativ offensichtlich, sieht man aber ganz gut, zum Beispiel an einem Sportschuh. Früher gab es zwei verschiedene Farben und alle drei Jahre vielleicht ein neues Modell. Heute ist es nicht mehr zeitgemäß und als Fabrik bedeutet das, ich muss es schaffen, alle paar Monate neue Modelle zu produzieren, muss aber auch schaffen, die richtige Personalisierung auf den richtigen Schuh zu bekommen. Also ich heiße Roman und will nicht Robert auf meinem Schuh haben, das wäre irgendwie unpraktisch. Und das Ganze sollte am besten auch noch in dieser Saison kommen. Die Schuhe brauche ich im Sommer und nicht erst irgendwann im Winter.
Also das ist Teil von Operational Excellence, dass man sozusagen auch personalisiert und just in time, wie du es gesagt hast, die Dinge serviert bekommt, um beim Restaurant zu bleiben.
Wenn die Kundenanforderungen sind, ja klar. Und wenn ich das halt nicht schaffe, macht mein Konkurrent. Und dann gehe ich halt zum Asiaten oder zum Imbiss, der mir genau das liefert, was ich möchte und warte nicht so lang.
Genau. Aus diesen ganzen Änderungen, was die Produkte angeht, folgt ja auch ganz viel an Turbulenz für die Produktion. Ich habe plötzlich kurze Produktlebenszyklen, ich habe kleine Losgrößen und teilweise zusätzliche Prozesse, die ich bisher in der Form gar nicht hatte. Das Ganze auch in der Logistik, wo ich plötzlich keine ganzen LKWs mehr beladen muss, sondern einzelne Schuhkartons an viele Kunden weltweit schicken muss, habe dadurch natürlich viel, viel mehr zu tun. Und das verbunden mit dem steigenden Kostendruck, der einfach in allen Branchen vorherrscht ist, den ich immer wieder sehe, heißt das natürlich, ich muss effizienter werden, um einerseits diesen Anforderungen des Marktes, andererseits auch der Konkurrenz durch andere Anbieter irgendwie gerecht zu werden. Und das muss ich umsetzen, das ist aber in der Praxis gar nicht so leicht.
Das heißt, diese, sagen wir mal, Linienfertigung, ich mache mal den Schwenk zur Automobilindustrie, man hat ein halbes Jahr lang ein bestimmtes Modell eines bestimmten Autos hergestellt und dann hat man umgeswitcht die Produktion, das hat dann irgendwie 3 Tage, eine Woche gedauert und dann hat man das andere Modell hergestellt. Heutzutage ist es so, um bei dem Roman-Robert-Schuh zu bleiben, man muss sofort umswitchen, also eine Umrüstzeit vielleicht von 15 Minuten. Also die Komplexität, die wir haben, die ist enorm höher und diese Operational Excellence, die hilft wahrscheinlich dabei, besser personalisiert produzieren zu können am Ende des Tages, just in time, oder? Ist das so?
Genau, das passiert ja heute schon bei vielen Automobilherstellern. Während das früher noch ganze Serien waren, die am Stück durchliefen, läuft ja heute schon auf einem Band eine E-Klasse, ein CLA und so weiter. Das heißt, ich bin heute schon an dem Punkt und ich muss da mit unglaublicher Komplexität umgehen. Die Automobilhersteller haben dafür eine ganz gute Methode gefunden, die gehen einfach über Lieferzeit. Die Perlenkette, die hilft dabei, diese Komplexität zu reduzieren und ermöglicht denen diese Variantenvielfalt. Die kann ich aber in vielen anderen Branchen gar nicht so machen. Ich kann meinem Kunden nicht sagen, ja, den Schuh kriegst du in 8 Monaten. Ich kann auch keine Wasserwaage mit so einer Lieferzeit verkaufen. Das heißt, da muss ich anders reagieren auf diese geänderte Nachfrage.
Ja, und wir sind ja hier in einer angewandten Forschung. Das heißt, wie kann sich das der Zuhörer, die Zuhörerin vorstellen? Wo greift ihr rein in den Prozess? Also wann bestellt man eure neue Gruppe? Wir haben jetzt im Vorgespräch darüber gesprochen, der Name ist noch nicht 100%, also der Name schon der Gruppe, aber dieses Transparency as a Service, da kann man vielleicht noch ein bisschen dran rumdrehen. Was genau oder wie genau kann man sich das vorstellen, arbeitet ihr mit Unternehmen zusammen? Vielleicht können wir da jetzt schon mal ein bisschen einsteigen.
Also wenn wir, es ist immer unternehmensbezogen, was dann das Problem genau ist. Und der Forschungsanteil darin ist, zu verstehen, was sind die Grundprinzipien und die Grundregeln, die man machen muss. Also wie Goethe es sagen würde, was ist es, was die Welt der Produktion im Innersten zusammenhält? Das ist gar nicht so leicht. Und das rauszufinden und so allen zu vermitteln, die dran mitarbeiten, dass man auch gleich versteht, ja klar, das ist das Problem. Also in der Produktion sind so viele Sachen, du hast gesagt, Fred, die Komplexität erschlägt einen manchmal, da muss ich die Dinge irgendwie sortieren. Und wir helfen dabei, von extern drauf zu schauen und sagen, also so schwer ist es gar nicht und das ist viel schwerer, als ihr es eigentlich vielleicht von innen fühlt, weil ihr so gut darin schon seid.
Ja, Christoph, du hattest auch im Vorgespräch was gesagt zum Thema Engpässe. Vielleicht magst du da ein bisschen was drüber erzählen.
Genau, das hilft so ein bisschen bei der Priorisierung. Also der erste Schritt ist aus unserer Sicht immer Transparenz reinbringen. Was passiert denn überhaupt? Aber dann ist ja die Frage, wo setze ich überhaupt ein? Was sind denn überhaupt die Punkte, die sich wirklich lohnen, auch zu verfolgen? Und dann nehmen wir die Perspektive ein, dass wir sagen, naja, ich muss mir anschauen, was gibt es denn für Engpässe? Da gibt es die ganz klassischen Kapazitätsengpass, den kennt jeder. wenn ich halt nur 100 Teile die Stunde machen kann, dann ist das irgendwo eine Grenze. Es gibt aber noch andere, also zum Beispiel, wenn ich mehrere Teile montieren will und das Teil, das als letztes kommt, ist so ein bisschen der Komplettierer. Kennt man auch von zu Hause, wenn man in Urlaub fahren will und die Frau ist noch nicht da und man fährt halt eine halbe Stunde später los, dann ja, hat man Komplettiererengpass und muss entsprechend damit umgehen. Und dann weiß ich aber auch, okay, das ist das, was mich tatsächlich an der Stelle ausbremst, und sich überlegen, was sind denn die Lösungen dafür? Ich zum Beispiel bin dazu übergegangen, dass ich meiner Frau sage, wir fahren eine halbe Stunde früher los als geplant, einfach damit sie dann am Ende wieder pünktlich kommt.
Andersrum kann es natürlich sein, dass die Frau fährt und der Mann kommt eine halbe Stunde zu spät. Müssen wir gerechterweise hier sagen. Roman, magst du uns was erzählen zum Thema Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit?
Ganz gut hast du angefangen mit der Sache, ja, wir müssen mit der Komplexität umgehen. Und wir hören oft, die Komplexität erdrückt uns. Und da kommt auch der Bogen zur Forschung wieder. Wir sagen, ja, Komplexität ist die Königsklasse, doch man muss erstmal mit den Basics anfangen. Und die Grundlage von all den Operational Excellence Sachen ist unserer Meinung nach die Zuverlässigkeit. Das heißt, als erstes muss ich das, was ich verspreche, auch wirklich abliefern. Und wenn ich schaffe, das abzuliefern, Beispiel Italiener, die Nudeln sind immer al dente, bin ich schon ganz gut. Dann lasse ich die Kunden auch gerne mal 2 Tage warten auf den Tisch oder 2 Stunden am Tisch, dann trinken sie ein bisschen mehr Wein und der Umsatz passt am Ende auch. Und das mit dem al dente kann man dann auch nicht mehr so genau bestimmen. Und wenn man das mit der Zuverlässigkeit hinbekommen hat, geht viel von der Komplexität schon raus. Also wenn ich zuverlässige Prozesse habe, entspannt sich normalerweise die Lage. Und da ist es ganz gut, Externe dabei zu haben, die sagen, ihr seid einfach nicht zuverlässig, arbeitet mal daran, bevor wir uns über die Komplexität beschweren. Und die nächste Frage ist, wenn man sagt, ja, wir liefern immer die Nudeln al dente, ist das nächste, sind wir dann auch schnell? Zuverlässig ist einfach, wenn man sich lange Zeit nimmt. Also Perfektionisten kennen das, die liefern immer Top-Qualität ab, dauert halt 2 Jahre. Das ist in der Produktion auch nicht wirklich gut.
Das heißt, es ist zwar. Ja, es gibt so einen Film, der heißt Im Rausch der Sterne. Da sieht man mal, wie gnadenlos das Restaurantgeschäft ist, weil wenn nämlich die Komponenten sozusagen zur Ausgabe kommen und da kommt eine Komponente zu spät, 20 Sekunden, dann wird das gesamte Essen weggeschmissen. Das heißt, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in Kombination, das ist sozusagen, du hast es gesagt, die Königsklasse, um das Ganze zu managen.
Das Restaurant ist ein gutes Beispiel, die Produktion aber auch. Also wir waren bei der Medizintechnik unterwegs, da dürfen die Sachen auch nicht alt werden. Oder wir haben mit Kollegen mal das Krankenhaus beleuchtet, da will auch niemand warten. Und wenn ich in der Stroke-Unit bin, schon gar nicht. Da muss alles on time da sein. Also die Probleme sind da ziemlich analog. Und wie du schon gesagt hast, Geschwindigkeit ist dann das Zweite. Und wenn ich zuverlässig bin und schnell, bin ich schon richtig gut. Und das Nächste ist dann der Umgang mit der Komplexität, die dann noch bleibt.
Genau. Das ist immer so der Tenor in der Praxis, wenn wir über Komplexität sprechen, ja, weg mit den alten Zöpfen, wir müssen es einfacher machen, wir müssen weg von den vielen Varianten. Und klar, das macht das Leben für mich als Produzenten viel einfacher. Ich muss nicht mehr mit der Varianz leben, ich muss nicht mehr so oft rüsten, ich muss mir keine Gedanken machen, was die richtige Reihenfolge ist. Das ist ähnlich wie in einem Restaurant, wo ich auch mit einer kleinen Speisekarte mir natürlich das Leben leichter mache. Ich habe ein Dutzend hervorragende Gerichte, das funktioniert teilweise sehr gut. Es kann aber auch sehr gefährlich sein. Denn wenn ich es sehr einfach mache, dann kann es irgendwann jeder. Also das heißt, meine Konkurrenz steigt. Und gerade in der aktuellen globalen Situation ist das natürlich ein großes Risiko. Gerade für deutsche Unternehmen, will ich denn wirklich, dass mir das Leben so einfach machen, dass es auch jeder andere könnte? Und muss mir dann die Frage stellen, ist es wirklich die richtige Zielrichtung? Denn richtig gute Unternehmen können auch mit Komplexität gut umgehen. Also das heißt, ich muss trotz hoher Komplexität eine hohe Geschwindigkeit zuverlässig bereitstellen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, für diese Fähigkeit gute Preise zu erzielen. Das ist, wenn wir zu unserem Restaurantbeispiel zurückkommen, zum Beispiel die kleine Speisekarte, bei der ich Sonderwünsche äußern kann. Bei der alles, was ich vielleicht nochmal ändern möchte oder ein Gericht, das nicht auf der Karte steht, auch bekommen kann. Und dann bin ich natürlich auch bereit, ein entsprechendes Trinkgeld zu geben. Und diese Transformation ist, glaube ich, etwas, wo viele Unternehmen noch sehr am Anfang stehen, was aber ganz, ganz spannend ist und natürlich für die Zukunft ein ganz wichtiger Faktor.
Jetzt kommen wir von dem Restaurant in die Fabrikhalle oder besser gesagt in das produzierende Unternehmen. Und da gibt es ja die direkten und die indirekten Bereiche in einem Unternehmen. Kann man da auch unterscheiden, was die Operational Excellence da unterschiedlich für einen Impact hat?
Genau, wir nehmen dafür so ein bisschen den Überbegriff Business Excellence. Also das, was wir im Bereich Operations machen können, das funktioniert natürlich auch in allen anderen Bereichen. Da kann ich auch viele der Konzepte anwenden. Es gibt ja zum Beispiel das Konzept Lean Administration und so weiter. Also ich habe hier sehr, sehr viel Potenzial, das auch auf andere Bereiche auszuweiten. Für uns als Produktionsforscher steht der Fokus da aber ein bisschen mehr auf der Produktion selbst, auf den Operations. Wir haben aber zum Beispiel mit dem Malte-Volkwein und den End-to-End-Prozessen durchaus Kollegen am Fraunhofer, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Und ganz spannend wird es natürlich, wenn ich beide Bereiche exzellent beherrsche und dann wirklich das ganze Unternehmen da Hand in Hand arbeitet.
Und das Hand in Hand ist ein gutes Stichwort. Exzellent wird es dann auch nur, wenn die wirklich Hand in Hand arbeiten. Also die Küche mit dem Service beispielsweise oder die Administration mit der Produktion. Sonst wird das irgendwie nichts. Ich bekomme die Geschwindigkeit gar nicht hin und die Zuverlässigkeit schon gar nicht. Und ich würde sagen, da hat Fraunhofer einen riesigen Vorteil. Wir sind gut vernetzt in Fraunhofer in Stuttgart, sage ich mal, aber auch im ganzen Fraunhofer-Netzwerk, über 70 Institute. Jeder hat seine Spezialität, egal was gerade die Fragestellung ist. Man findet immer einen Partner, mit dem man es zusammen machen kann. Also sei es in der Administration oder bei einer technologischen Fragestellung.
Ja, jetzt haben wir, denke ich, sehr ausführlich das Thema Operational Excellence erklärt. Dann kommen wir mal zum Thema Transparenz. Ihr sagt, der Startschuss für Operational Excellence ist Transparenz. Nicht im Sinne von Big Brother und Überwachungsstaat, sondern im Sinne von Effizienz und Effektivität. Doch was ist Transparenz für euch im Kontext des Fabrikbetriebes?
Also für uns besteht Transparenz eigentlich aus Verhalten und Struktur. Und wir müssen beide Bereiche wirklich verstehen in der Produktion, um die richtigen Entscheidungen zu treffen zu können. Das heißt, wir müssen Informationen so aufbereiten, dass sich damit auch etwas verbessern kann und an der richtigen Stelle verbessern kann. Und dann ja mehr oder weniger auf einen Blick auch sehe, wo lohnt es sich denn? Wo muss ich denn als erstes handeln? Und das Ganze nicht aus dem Bauchgefühl raus, das hat man ja meistens schon, sondern das Ganze auch irgendwie belegbar, erklärbar anhand der eigenen Zahlen, dass ich das jemandem zeigen kann und der auch in der Lage ist zu verstehen, was meint er denn? Und man im Prinzip eine gemeinsame Basis hat, über die man reden kann und dann eben die richtigen Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kapazitätsengpass und ich kann das aufzeigen, dann ist es sehr, sehr einfach, auch Entscheidungen zu treffen, die diese Kapazität erhöhen, wie zum Beispiel eine Zusatzschicht. Das kostet natürlich Geld, das muss ich mir überlegen. Aber wenn ich dem Geschäftsführer darlegen kann, es ist tatsächlich notwendig und wenn ich das jetzt einmal mache, dann habe ich davon auch tatsächlich einen Mehrwert. Dann ist so eine Entscheidung natürlich einfacher, schneller getroffen und ich habe einfach ein gemeinsames Verständnis vom Problem.
Aber wozu braucht ihr euch da? Weil es gibt doch einen Produktionsleiter und der guckt genau auf die Prozesse. Was läuft gerade? Was habe ich für Aufträge, die reinkommen? Wie ist der Materialfluss? Was macht das Qualitätsmanagement? Das sind doch Dinge, die haben wir schon vor 50 Jahren gemacht. Was daran ist jetzt neu? Mal ganz plakativ gefragt.
Ganz plakativ gesagt, heißt Transparenz. Ich habe die Informationen, damit ich was verbessern kann, ohne Unsinn zu machen. Und ich glaube, das ohne Unsinn machen ist das Neue daran. Klar, ich kann jeden überschütten mit Informationen. Und heutzutage, Digitalisierung ist das Schlagwort schlechthin. Ich bekomme hundertseitige Reports und muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Und transparent heißt, ich mache das, was keinen Unsinn verursacht. Ganz konkret an der Zusatzschicht zu bleiben. Ja, die Schicht wird angeordnet. Ich weiß aber auch, dass ich das Material da habe und auch, dass die richtigen Leute Zeit haben. Das kann ich alles auf 200 Seiten haben oder eben auf einer Seite, wo alles zusammensteht. Und das ist eigentlich der Trick an der Sache.
Das heißt, Transparenz heißt auch, den Filter zu setzen, den Trichter zu machen, um wirklich die Informationen hervorzuheben, die relevant sind.
Genau. Das ist gerade unser Ansatz. Die Informationsverfügbarkeit hat sich in den letzten 50 Jahren gravierend verändert. Ich weiß viel mehr, ich kann viel mehr herausfinden, aber vor lauter Information weiß ich manchmal gar nicht mehr, was wichtig ist. Und es gibt viele Studien, die zeigen, je mehr Informationen ich habe, umso schlechter entscheide ich, weil ganz viel ist einfach irrelevant für mich. Das heißt, es geht darum, wie bereite ich die Informationen für die eine Entscheidung, die ich jetzt treffen möchte, richtig auf. Und dabei kommen dann wir ins Spiel, zu sagen, was müssen wir denn am Ende des Tages entscheiden und welche Informationen brauchen wir denn dann in welcher Form vorliegen. Und dann kann ich im Prinzip mir Dashboards konfigurieren. Ich kann mir anschauen, was brauche ich denn, und auf einen Blick sehen, was wirklich wichtig ist. Ich muss nicht mehr durch 20 Cockpits in unterschiedlichen Softwaren arbeiten, sondern ich sage, ich brauche eigentlich nur 5 Informationen und die muss ich eben zusammenführen an der richtigen Stelle.
Jetzt komme ich doch nochmal von Shopfloor zum Restaurant. Ihr habt vorhin gesagt, eine Karte mit wenigen Menüs. Das heißt, da muss ich auch nicht so lange nachdenken. Eine Karte mit ganz vielen Menüs, da sind wir wieder bei der Personalisierung. Beispielsweise das Auto, Konfigurator, 500.000 Möglichkeiten. So, diese unendlichen Möglichkeiten, die machen es mir aber manchmal auch unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Bei einer Speisekarte mit 5 Gerichten habe ich es ganz einfach. Ein paar Sachen mag ich nicht, da habe ich jetzt keine Lust, also bleibt ein Gericht übrig. Will damit sagen, wie schaffen wir es, mit dem Dashboard Transparenz zu schaffen bei einer riesigen Variantenvielfalt im Sinne der Personalisierung?
Da würde ich erstmal fragen, was ist denn dein Problem? Und wenn wir bei dem Problem bleiben von vorher, ist es ein Thema von der Zuverlässigkeit oder bin ich zu langsam oder ist es dann die Komplexität? Ich würde erstmal mit den ersten beiden anfangen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sind wir immer pünktlich? Sind wir dann noch schnell? Dann ist es meistens so gut, dass man auch das richtige Geld dafür bekommt.
Ich glaube, das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird in dem Kontext, dass ich einfach Transparenz als Selbstzweck schaffen will und mir gar nicht so genau überlege, was ist denn der Zweck? Also was ist denn mein Ziel hinter der ganzen Sache? Warum möchte ich das denn? Und klar, dann ist es unglaublich schwierig. Wenn ich aber schon weiß, okay, ich habe einen gewissen Kontext, in dem ich eine Entscheidung treffen möchte, dann wird es natürlich viel einfacher. Also, wenn wir bei der Speisekarte bleiben, wenn ich schon weiß, dass ich eine Nachspeise suche, ist es relativ einfach. Wenn ich aber weiß, ich möchte nur irgendetwas essen, um satt zu werden, dann ist die Karte ganz schön groß.
Wie viel Transparenz ist überhaupt möglich?
Naja, Transparenz bedeutet einerseits Durchsichtigkeit und auch Nachvollziehbarkeit. Und da sind wir genau bei dem Problem. Es gibt tausende Datenpunkte, es gibt riesen Datenberge, die tagtäglich in der Produktion erhoben werden. Und ich muss mir eben überlegen, wie kann ich denn damit umgehen? Und aus unserer Sicht ist das Ziel dabei nicht immer, alles zu verwerten, sondern sich wirklich frühzeitig zu überlegen, was brauche ich denn und welche Informationen machen denn wirklich einen Mehrwert?
Und da würde ich auch überlegen, oder dann kommt oft die Frage auf, und was machen wir mit Industrie 4.0? Und ich würde sagen, das brauchen wir genau da, wo wir jetzt noch nicht genug sehen. Entweder nicht fein genug oder viel zu träge. Also der große Vorteil ist ja, dass ich Informationen in Echtzeit habe. Beispiel Maschinenausfall. Es ist schön, wenn ich am Ende der Schicht weiß, dass ich die Teile nicht produziert habe, dann kann ich aber nichts mehr machen. Und genau da helfen mir Echtzeitdaten, dass ich schon vielleicht nicht mehr proaktiv, aber zumindest relativ zügig was dagegen unternehmen kann.
Das heißt, wenn wir hier über Transparency sprechen, also Service und Operational Excellence, dann ist das tatsächlich, du hast gesagt, Industrie 4.0, Digitalisierung, es geht um Data-Driven Use Cases.
Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Für uns ist das Schlagwort eher Data-Informed. Wir wollen am Ende immer noch selber entscheiden. Der Mensch soll im Prinzip als Orchestrator bleiben, das Ganze ein bisschen steuern, aber eben mit den richtigen Informationen versorgt werden. Und da ist der Trend, glaube ich, aktuell zu sagen, ja, wir müssen digitalisieren, wir brauchen mehr Informationen, wir brauchen Informationen schneller. Und wir sagen eigentlich, wir müssen auch da ein bisschen engpassorientiert dran gehen. Wo tut es denn tatsächlich weh? Wo habe ich denn nicht genug Informationen? Also die Fragestellung, wo brauche ich denn mehr, um tatsächlich eine Verbesserung erzeugen zu können? Was habe ich vielleicht noch nicht im ERP-System? Unsere Erfahrung ist, dass die Kunden meistens Fragestellungen haben, die kann ich mit Auftragsdaten aus einem normalen ERP-System schon direkt beantworten. Da kann ich einen Export machen der Daten, analysiere das und dann finde ich die Antworten darin. Und dann gibt es eben Prozesse, wo ich sage, naja, eigentlich muss ich es da sofort wissen. Da kann ich nicht warten bis morgen. Und da macht es dann natürlich auch Sinn zu sagen, ja, da gehen wir jetzt rein, da digitalisieren wir, da wollen wir hochauflösende Daten sofort verfügbar haben. Unser Fokus dabei aber wirklich zu sagen, wo brauche ich sie denn, anstatt mit der Gießkanne drauf zu gehen und zu sagen, jetzt schließen wir überall mal so einen USB, so einen Ethernet-Port an.
Und würdet ihr auch den besagten Dashboard, um das transparent zu machen, du hast es ja gesagt, Roman, man braucht nicht 100 verschiedene Seiten, sondern man braucht sozusagen auf einen Blick mit einer Skalierung, ja, sehr illustratorisch vielleicht auch dargestellt, sehr einfach zu verstehen, intuitiv. Arbeitet ihr damit, so etwas zu entwickeln, so ein Dashboard zum Beispiel?
Also wir sind jetzt bei einem Kunden, da haben wir das analoge Tool Wertstrom verwendet und das digitalisiert. Also der Wertstrom ist super, um einen Überblick über die Prozesse zu bekommen. Jeder versteht die Symbole, weiß ganz klar, um was es geht. Und das haben wir mit digitalen Daten angereichert, dass man jeden Tag aufs Neue sieht, wie haben wir uns denn verbessert. Und da haben wir richtig gute Erfahrungen damit gemacht, weil eben jeder mitreden kann. Und so wie der Chris gesagt hat, es ist data-informed. Wenn die Leute erstmal sehen, was gerade Sache ist, dann kommen die meistens mit den besten Ideen.
Ja, wir sind schon mittendrin. Du hast auch Medizintechnik schon genannt. Also ich glaube, spannend ist auch zu hören, welche Projekte ihr jetzt schon mit diesem neuen Service ja, gemacht habt, mit dem Kunden. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen drüber berichten.
Ja, also ein Projekt, das wir unter anderem bearbeitet haben, war im Bereich Hydraulik. Da haben wir gemeinsam mit dem Kundenteam Transparenz über die Wertschöpfungsprozesse geschaffen. Hier war natürlich wieder eine Fragestellung im Fokus, was will ich denn eigentlich wissen? Und da ging es um Lieferzuverlässigkeit. Woran liegt es denn, dass die so fürchterlich schlecht ist? Das war in der Konzernzentrale schon aufgefallen und war dann eben die Aufgabe fürs Werk, woran liegt es denn? Wie können wir da besser werden? Und dann haben wir gemeinsam mit dem Team vom Kunden innerhalb von ein paar Wochen ein funktionsfähiges Dashboard aufgebaut, das eben aus SAP-Daten mir sehr schnell hilft, eine gemeinsame Kommunikationsbasis zu haben und wirklich zu sehen, wo hängt es denn am Ende des Tages. Und über Rückstände, Leistungen und Termine konnten wir dann auch sehen, okay, was sind die Engpässe im System und dafür Maßnahmen entwickeln. Manche waren relativ einfach, da kann man schon über so eine Kanban-Steuerung sehr viel verbessern, wenn es zum Beispiel ein Komplettiererengpass ist. Andere sind ein bisschen komplizierter, da geht es mehr um Investsummen, da muss ich ganz anders steuern. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass diese übersichtliche Darstellung unglaublich hilft bei der Kommunikation im Team und durch den Engpassfokus kann ich mich auch auf die richtigen Dinge fokussieren und dann wirklich da auch in die Umsetzung gehen.
Und bei der Umsetzung haben wir festgestellt, es ist sehr hilfreich, wenn wir die Systeme verwenden, die der Kunde schon hat. Ich würde sagen, das macht es für uns aufwendiger, aber auch spannender. Also zurück zur Entdeckungsreise, neues ERP, neue Datenstrukturen. Da sind wir ganz gut, uns anzupassen, weil wir festgestellt haben, es ist besser, der Kunde bleibt in seinem System und wir unterstützen das, als dass wir da immer ein neues Tool einführen. Und in dem Projekt ganz konkret haben wir mit dem Softwarehaus zusammengearbeitet und dann in das ERP von dem Kunden das eingearbeitet. Dann geht es auch schnell und die bleiben in ihrer gewohnten Umgebung, sehen trotzdem viel mehr.
Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt gerne digitalisieren, ich habe eine Digitalisierungsstrategie, ich habe eine Digitalisierung-Roadmap, dann wäre der richtige Zeitpunkt, bevor man startet, dass man euch mit an Bord holt und ihr guckt euch die Prozesse an und wie ihr es gerade erwähnt habt, entwickelt zusammen mit dem Kunden eine messbare Plattform, ein Dashboard, was anzeigt, wo kann ich mich jeden Tag, das ist ja eher so ein Daily-Business-Thema, aber auch langfristig verbessern.
Genau, da würde ich erst immer sagen, was habt ihr denn schon an Daten und zeigt ihr die schon richtig an? Also bei Produktionsplanern sind ganz beliebt meterlange Excel-Listen. Die können das irgendwie lesen, aber das ist nicht für jeden so ganz praktisch. Und wir schauen erstmal, was habt ihr denn? Und wenn man auf die richtigen Fragen, also sind wir schnell, sind wir zuverlässig, keine gute Antwort hat, dann brauchen wir ein neues System.
Aus unserer Sicht sind es gerade Mittelständler, die ganz oft gar nicht wissen, wo soll ich denn anfangen? Muss ich jetzt überall Sensoren dran kleben, um irgendwas rauszufinden? Was sind denn die Themen, wo ich tatsächlich auch einen Mehrwert davon habe? Also wo lohnt sich Industrie 4.0 für mich denn? Und das kann man einerseits über eine Digitalisierungsstrategie machen, wie das ja auch Kollegen von uns machen. Und unser Fokus ist so ein bisschen mehr raus aus der Produktion, problemorientiert. Was sind denn überhaupt die Herausforderungen, die ihr habt? Und was braucht ihr denn, um die entsprechend lösen zu können und dann dadurch ein bisschen zu priorisieren und dann zu sagen, naja, wenn ihr jetzt digitalisieren wollt, wenn ihr sagt, okay, wir haben da ein bisschen Budget für, dann fangt doch an dem Prozess an, weil ihr tatsächlich auch was rausbekommt in Form von zusätzlichem Output, in Form von schnellerer Informationsverfügbarkeit und so weiter.
Und ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein Automobilhersteller bin oder Maschinenbauer oder Medizintechniker oder Prozessindustrie, Schüttgut, was auch immer. Da muss ich ja ganz, da habe ich ganz andere Prozesse, die ich dann data-informed entsprechend erfasse und dann auch auswerten kann.
Genau, also die Erfahrung ist auch, selbst Unternehmen der gleichen Branche haben ja an ganz unterschiedlichen Stellen im Fertigungsprozess ihre Problemchen. Und das heißt, ich muss wirklich mir das System angucken, das da steht, und für dieses System rausfinden, was sind denn die Engpässe. Manche haben vielleicht wenig Kapazität in der Fräsfertigung, dann muss ich da natürlich ein bisschen genauer rein. Dann muss ich da wissen, wie nutze ich das maximal aus. Ein anderes Unternehmen, das da Überkapazitäten hat, da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wie hoch die Verfügbarkeit der Maschine ist. Das heißt, es ist sehr, sehr unternehmensindividuell. Und eigentlich der Grund, warum wir sagen, naja, guckt euch doch erstmal an, wo ist das System, wo sind die Engpässe und wo habt ihr dann den größten Benefit?
Und für mich am spannendsten ist dann immer dabei zu bleiben und zu schauen, wie es sich wirklich entwickelt. Weil der Weg von wir haben es erkannt und wir haben es auch gebannt, ist manchmal ganz schön steinig. Und ich finde das sehr spannend, gerade am Fraunhofer, dass wir die Unternehmen auch begleiten und dabei bleiben und schauen, okay, wir kommen nach einem Monat wieder, hat es überhaupt so funktioniert? Manchmal müssen wir einstecken, manchmal müssen die Unternehmen einstecken, aber meistens kommen wir beide gut voran.
Die Erfahrung aus den Projekten der Fabrikplanung, ihr kommt ja aus der Fabrikplanung, helfen die dabei, dieses neue Thema auch entsprechend umzusetzen?
Auf jeden Fall. Also innerhalb so einem Fabrikplanungsprojekt fallen ja auch eine ganze Menge an unterschiedlichen Maßnahmen an, die ich umsetzen muss. Und ich stehe dann am Ende vor so einem Berg an Aufgaben und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und mit der Erfahrung haben wir im Prinzip gesagt, wir müssen uns viel mehr um das Thema Projektmanagement kümmern und gerade da auch dieses Thema agil reinbringen, weil das eben den Vorteil hat, dass ich sehr schnell Ergebnisse habe, dass das Team sehr, sehr gut mit Priorisierung umgeht. Also die wissen auch, was ist denn das Wichtigste, was ich als nächstes machen muss. Und gerade für diesen Bereich Verbesserungsmaßnahmen haben wir einfach erkannt, dass wir damit sehr, sehr schnell einen Impact erzeugen können. Und dadurch, dass wir erste Projekte haben, die erfolgreich sind, steigt natürlich auch das Vertrauen der Mitarbeiter und auch der Geschäftsführung. Und dadurch ist natürlich die Bereitschaft da, weiterzumachen, die Motivation auch da. Ich sehe, ich kann was bewegen. Und das ist aus unserer Erfahrung auf jeden Fall ein Punkt, der da nochmal dem Ganzen richtig Schub gibt.
Das klingt ja sehr einleuchtend. Wenn jetzt Unternehmen sagen, habe ich Interesse, wird gern mit euch die ersten Schritte gehen, wie kann man sich das vorstellen? Wie würde das funktionieren?
Also auch bei Transparenz ist immer die Frage, was will ich denn besser sehen? Wenn ich alles sehen will, sehe ich wieder gar nichts. Also schaue ich mal, habe ich den richtigen Spiegel oder habe ich die richtigen Gläser, um da durchzuschauen? Und wir fangen immer an mit den bestehenden Daten. Es gibt ja Sachen, also man muss nicht alles neu erfinden. Und da wieder die Frage Struktur und Verhalten. Für Struktur ist immer noch der Wertstrom, würde ich sagen, unschlagbar. Man sieht die Arbeitsstation, man sieht den Materialfluss, man sieht den Informationsfluss, jeder versteht's. Da bin ich dann schon relativ weit, wenn ich es mal sortiert habe. Die zweite Frage ist dann, was ist denn mit meinem Verhalten? Wo bin ich denn gut und wo habe ich Rückstand? Und wo fehlt mir Leistung am Ende?
Ja, für mich heißt es, wenn ich jetzt wieder auf das Restaurantbeispiel, also ich glaube, wir haben jetzt alle hier Hunger bekommen, zur richtigen Zeit die Beilage, das Hauptgericht, dann auch den Salat, die Soße muss auch noch passen und dann kommt noch ein bisschen Garnitur drauf. Und das just in time geliefert, das schmeckt dem Kunden, der geht raus, der hinterlässt noch 5 Sterne sozusagen in der App vom Restaurant, damit andere noch wiederkommen. Also ihr bringt das Beste aus verschiedenen Welten zusammen, macht das data-informed und der Kunde hat dadurch einen Mehrwert, indem er halt eine bessere Taktzeit hat, weniger Fehler. Bringt es vielleicht nochmal ganz konkret auf den Punkt, welchen Nutzen hat der Kunde von Transparency as a Service?
Ich würde formulieren, er weiß danach, wo es hakt und was man als erstes angehen kann zum Verbessern. Und ich glaube, was es dann am Ende bringt in messbaren Ergebnissen, hängt ein bisschen davon ab, was wollte ich denn erreichen. Also klar, wichtig ist immer, Kundenzufriedenheit muss passen. Wie du gesagt hast, am Ende muss er rausgehen, 5 Sterne abgeben. Und wenn ich da heute schlecht bin, dann ist das sicherlich die Richtung, in die ich gehen möchte. Aber vielleicht bin ich auch ein Restaurant, das zwar sehr, sehr gute Bewertung hat, aber am Ende des Monats bleibt nichts in der Kasse. Dann muss ich an anderen Stellschrauben drehen. Dann geht es mehr darum, wie effizient bin ich denn? Wie sehen denn meine Prozesse im Inneren aus? Weil Pünktlichkeit zum Kunden hin ist super, ist notwendig, um am Markt zu bestehen. Aber wenn das auf Kosten meiner Marge geht, habe ich natürlich auch nichts gekonnt.
Ich würde noch ergänzen, ja, der Kunde, aber alle beim Kunden, die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen, verstehen, was sie verbessern können. das merkt man ganz oft, einer weiß alles, aber er kann es nicht richtig rüberbringen und weiß ich vielleicht als Kellner oder Spüler gar nicht, dass ich einen wichtigen Beitrag leiste. Und wenn jeder weiß, was er beitragen kann, dann habe ich doch gute Transparenz.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf unsere Industrieerfahrung zurückkommen, war in zumindest im Hydraulikbeispiel die Zielgröße auf jeden Fall On-Time in Full Delivery Performance. Also die Fragestellung, kriegt der Kunde denn tatsächlich pünktlich und vollständig seine Lieferung und das zu verbessern? Und das kann ich dann auch, indem ich mir eben angucke, was sind denn die Engpässe auf dem Weg dahin?
Genau, damit würde ich die Frage anschließen, okay, aber wie fange ich an? Was messe ich als erstes? Und ich würde sagen, fangen Sie mit dem Rückstand an. Wenn ich den Rückstand im Griff habe, dann habe ich meine Termine im Griff und dann wird On-Time in Full kommt zumindest in die Nähe.
Sehr schön. Dann haben wir in erster Instanz mal darüber informiert, was man sich unter diesem As-a-Service vorstellen kann. Ja, Roman, Christoph, dann vielen Dank für eure Ausführungen. Man kann euch kontaktieren, indem man einfach den Telefonhörer in die Hand nimmt oder euch eine E-Mail schreibt. Am besten geht ihr zum Unternehmen direkt, macht da einen Workshop, guckt euch die Produktion an, um dann entsprechend Rückschlüsse zu ziehen. Und natürlich, es muss eine konkrete Fragestellung geben, oder?
Genau. Also wir sind immer froh, wenn wir mal rauskommen aus der Forscherhöhle, rein in die Industrie. Da verbringen wir sehr viel unserer Zeit, aber es macht natürlich immer Spaß, unterschiedliche Aufgabenstellungen, unterschiedliche Produktionen kennenzulernen. Da fühlen wir uns am wohlsten. Und die konkrete Fragestellung, meistens ist eher die Frage, was ist denn das Wichtigste auch wieder? Vor den ganzen Herausforderungen, vor denen die meisten Unternehmen stehen, ist eher die Frage, welche wählen wir aus, welche ist die wichtigste für uns heute. Und da helfen wir dann natürlich auch gerne, die richtige zu identifizieren.
Dazu kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank für eure Zeit und es klingt sehr spannend. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg jetzt und in Zukunft mit diesem Thema und bis zum nächsten Mal.
Super, vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal.
Fred, danke dir.
Tschüss.